Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn sich einer einfach nicht an die Regeln hält und wenn dann gutes Zureden, Gespräche unter vier Augen nicht helfen, dann müssen irgendwann Konsequenzen her. Seit Jahren gibt es ja immer wieder Ärger zwischen EU und Ungarn, aber auch Polen und anderen Staaten, zum Beispiel, weil dort gegen die Prinzipien des Rechtsstaats verstoßen wird. Die Mehrheit der EU-Staaten sagt jetzt, es reicht. Heute wurde ein Plan verabschiedet, der in Zukunft Rechtsstaatsverstöße bestrafen soll. Wie der aussieht, schauen wir uns an gleich. Außerdem geht es um unsere Nationalfarben.
Dass sich Reichsbürger dieser Flagge bemächtigen, nicht nur der sogenannten Reichskriegsflagge, das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen.
Thomas de Maizière ist das, war mal Innenminister, CDU-Politiker, und er ist es satt, dass die Reichsbürgerbewegung, Corona-Leugner und Co. die Nationalfarben gekapert haben. Deswegen sagt er, am nächsten Tag der deutschen Einheit soll freien Eintritt bei Museen kriegen zum Beispiel oder soll kostenlos Bus und Bahn fahren können, wer irgendwie die Nationalfarben trägt. Schal, Mütze, ganz egal. Gute Idee, wir denken drüber nach. Und dann müssen wir natürlich das Ganze noch ein bisschen auflockern. Süß. Süße Tierchen spielen auch eine Rolle. Finde ich gut, dass ihr euch das Update am Mittwoch, den 30.09. gebt. Ich bin Paulus Müller. Hi.
Deutschlandfunk Nova.
Videoverbot. Fernsehverbot, Taschengeldkürzung, sowas kennen wir vielleicht noch von früher. Ne? Wenn wir uns nicht an die Regeln halten, dann hat das Folgen. Und genau dieses Prinzip wird schon lange für die EU gefordert, wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht und darum, dass geltende Regeln der EU in den Mitgliedsländern nicht umgesetzt und nicht eingehalten werden. Ungarn und Polen sind Länder, die da immer wieder auffällig geworden sind. Deswegen laufen ja bereits mehrere Verfahren der EU. Heute haben die EU-Staaten einen Steuermechanismus gebilligt, mit dem, wenn er denn dann in Kraft tritt, Ländern Fördergelder gestrichen werden können. Peter Kapern hat sich das für uns in Brüssel mal angesehen. Peter, das Ganze muss ja noch durchs EU-Parlament, aber wie soll, wenn es denn kommt, das Strafverfahren genau funktionieren?
Also das sieht so aus, dass wenn die Gefahr besteht, dass ein Justizsystem eines Landes so schlecht funktioniert, dass dadurch Betrug zu Lasten des EU-Haushalts passieren könnte, Gelder da landen könnten, wo sie nicht hingehören und das alles durch die Justiz nicht aufgeklärt werden könnte, dass dann diese Gelder gesperrt werden könnten. Die EU-Kommission würde dann Geldstrafen vorschlagen und die Mitgliedstaaten müssten mit einer sogenannten qualifizierten Mehrheit diesem Kommissionsvorschlag zustimmen. Und dann würde es eben zu solchen Geldersperrungen kommen. Der Anwendungsbereich, den ich gerade beschrieben habe, also die Gefahr für den EU-Haushalt und für die EU-Gelder, der ist sehr, sehr eng gefasst. Ursprünglich gab es mal die Idee, generell die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratiefestigkeit in den EU-Staaten zu sanktionieren. Also da sollte es dann generell um die Unabhängigkeit der Justiz gehen. Da sollte es gehen um die Unabhängigkeit der Medien. Alles das ist mittlerweile gestrichen, abgeschnitten, eingedampft worden und übrig geblieben ist nur noch dieser kleine Anwendungsbereich, den ich gerade beschrieben habe.
Wie das häufig so ist in der EU, irgendwie Kompromisse, die dann da am Ende bei rauskommen. Nun war diese Entscheidung heute nicht einstimmig. Ungarn und Polen, klar, dagegen kann man ja irgendwie sich denken. Aber welche Länder sind denn noch gegen den Vorschlag gewesen und warum?
Naja, das wäre sozusagen der Fluch dafür, dass dieser Mechanismus so stark zurechtgestutzt worden ist. Es waren insgesamt 7 Länder dagegen. 5 von denen wollen eigentlich, dass der Mechanismus viel schärfer ist, viel weiter gefasst, so wie ich das eben beschrieben ist. Zurück zur ursprünglichen Form der Kontrolle, der Rechtsstaatlichkeit, der Medienfreiheit in den Ländern. Diese 5 Länder, das waren Belgien, Dänemark, Schweden, Finnland, noch eines und 2 Länder eben, denen geht selbst dieser zurechtgestutzte Rechtsstaatsmechanismus viel zu weit. Das sind Polen und Ungarn. Das heißt, da haben 7 Länder gegen dieses Verfahren in seiner jetzigen Form gestimmt, aber aus völlig unterschiedlichen Gründen.
Nun ist die EU ja wirklich ein kompliziertes Gebilde und für viele Entscheidungen braucht es die Zustimmung aller Mitgliedstaaten. Damit hat doch so jemand wie Viktor Orban einen ziemlich großen Hebel in der Hand, um dann zu sagen, naja, wenn ihr das jetzt anwendet, dann blockiere ich woanders, oder?
Ja, genau das ist es. Denn in diesem Fall wird eben nicht die Zustimmung aller Mitgliedstaaten benötigt. Hier war einfach nur eine qualifizierte Mehrheit nötig, um diesen Entschluss von heute zu fassen. Die ist zustande gekommen, trotz der 7 Gegenstimmen. Die übrigen Staaten waren stark genug, um diesen Beschluss zu fassen. Aber jetzt gehen Ungarn und Polen hin und sagen, wir verhindern das, indem wir etwas anderes zu Geiseln nehmen, nämlich den Recovery Fund, also dieses riesige Wirtschaftshilfspaket, mit dem die EU aus der Corona-Wirtschaftskrise genau wieder herausgeführt werden soll. Wir erinnern uns, im Juli beschlossen, 750 Milliarden schwer. Dafür will die EU-Kommission Schulden machen, damit sie das Geld an die Mitgliedstaaten überhaupt ausreichen kann. Und für diesen Beschluss, dass die EU-Kommission Schulden machen darf, da ist die Zustimmung aller Mitgliedstaaten notwendig. Und da drohen jetzt Ungarn und Polen damit, machen wir nicht mit, wir blockieren das, die Hilfsgelder gibt es nicht. Wie das in Spanien, in Portugal ankommt, was den Politikern dort jetzt durch den Kopf geht, in Griechenland, in Frankreich, in Italien, überall da, wo das Geld dringend benötigt wird, das kann man sich leicht ausmalen.
Über die möglichen Sanktionsmaßnahmen, wenn Länder gegen Rechtsstaatlichkeit in der EU verstoßen, war das Peter Kapern aus unserem Studio in Brüssel.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bitte nehmt sie zurück. Lange haben die syrischen Kurden Deutschland darum gebeten, IS-KämpferInnen zurückzunehmen, also deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in Nordsyrien für den IS gekämpft haben. Die Kurden wollten diese Gefangenen loswerden. Ihnen sollte dann in den Heimatländern der Prozess gemacht werden. Aber nach NDR-Informationen blockieren die Kurden genau das gerade, diese Rückführung. Warum, klären wir jetzt mit Volkmar Kabisch, Journalist beim NDR. Volkmar, vielleicht müssen wir erstmal über die Ausgangslage sprechen. Wie viele deutsche IS-Anhängerinnen und Anhänger sitzen gerade vor Ort noch in kurdischer Haft und sollten eigentlich zurück nach Deutschland gebracht werden?
Ja, irgendwie mehr als 150 deutsche Staatsangehörige sind da, also Frauen, Kinder und Männer. So eine ganz genaue Zahl gibt es gar nicht. Das liegt daran, dass nach wie vor vor allem Kinder, zum Beispiel Waisenkinder, gefunden werden, die doch von einem deutschen Elternteil abstammen und damit per Geburtsrecht deutsche Staatsangehörige sind. Und auf der anderen Seite gehen aber auch wieder welche verloren, nämlich in der Form, dass sie ausbrechen inzwischen, weil die Haftbedingungen und die Situation so unabsehbar ist, dass immer mehr vor allem deutsche Frauen mit ihren Kindern so aus diesen Gefangenenlagern verschwinden.
Warum hat sich denn die Haltung der beiden Staaten geändert? Warum wollen die Kurden jetzt auf einmal diese Gefangenen nicht mehr zurückbringen?
Das ist ein bisschen Mutmaßung, aber was wir hören und was wir in Gesprächen auch mit sehr hochrangigen Kurden erfahren haben, ist die Situation so, nachdem die Kurden den sogenannten Islamischen Staat zurückgedrängt oder vernichtet haben, jedenfalls militärisch und damit ja auch mit ihrem eigenen Blut bezahlt haben, haben sie sich insgesamt mehr Unterstützung, gerade von westlichen Staaten wie Deutschland, gewünscht und diese nicht erhalten, als dann beispielsweise die Türken in Nordsyrien in das Gebiet der Kurden eingedrungen sind. Hinter vorgehaltener Hand wird uns gesagt, naja, diese Ausländer sind für uns auch eine Lebensversicherung, so eine Art Faustpfand, um überleben zu können. Mit denen hoffen wir auf politische Anerkennung hier im Norden Syriens. Und deshalb hat man jetzt dort die politische Einschätzung geändert. Deutschland, da ist es so, dass die am Anfang ja überhaupt niemanden zurücknehmen wollten. Dann haben sie sich durchgerungen, ja, vielleicht könnten wir ja die Kinder zurücknehmen, die können ja nichts dafür. Aber die Verwaltungsgerichte, wo deutsche Familien geklagt haben gegen die Bundesregierung, haben die Bundesregierung dazu verpflichtet, die deutschen Staatsangehörigen zurückzunehmen. Deshalb müssen sie sich per Gerichtsentscheid für die deutschen Staatsangehörigen einsetzen.
Nur hast du gesagt, die Haftbedingungen da sind nicht gerade gut. Was heißt denn das für diejenigen, die da in Haft sind, die IS-AnhängerInnen? Wie gehen die mit der Situation um?
Ja, man muss da unterscheiden. Die Männer sitzen in richtigen Gefängnissen, wobei diese Gefängnisse häufig frühere Schulen waren, in absoluten Massenzellen unter wirklich schwierigsten und schlimmsten hygienischen und medizinischen Bedingungen. Gerade jetzt auch in Zeiten von Covid-19 ist das nochmal umso schlimmer. Die Frauen sitzen in Gefangenenlagern. Das sind meistens umfunktionierte ehemalige Flüchtlingslager in Zelten. Das Problem ist, dass die Situation so unabsehbar ist. Wenn man in Deutschland zu einer Haftstrafe wegen irgendeiner Missetat verurteilt wird, dann weiß man, okay, ich muss jetzt die nächsten 2 Jahre in Haft sitzen und dann kann ich wieder in Freiheit. Hier ist es so, dass die Männer und Frauen einfach gar keine Ahnung haben, wann sie überhaupt mal nach Deutschland zurückkommen und hier im Zweifel ja dann auch nochmal vor Gericht gestellt werden. Und dieses Unklare, das ist, glaube ich, das, was mir Familien jedenfalls sagen und die Frauen vor Ort, was sie so mürbe macht.
Es sieht also aber auch bei allem, was du so gesagt hast, nicht so aus, als ob es schnell eine Lösung geben könnte, oder?
Ehrlich gesagt, nee. Das sieht gerade nach einer sehr zerfahrenen Situation aus. Bisher war es ja immer eine relativ einseitige Geschichte. Die Deutschen haben sich gesträubt und wollten ihre eigenen Staatsangehörigen nicht zurückhaben. Und die Kurden wollten unbedingt, dass sie zurückgenommen werden. Jetzt hat sich das Ganze ja gedreht. Und das Einzige, was jetzt bleibt, ist, dass Deutschland richtig Druck macht und seine Staatsangehörigen zurücknimmt. Sie sind immerhin durch Gerichte dazu verdonnert worden. Hier könnte, und das ist vielleicht ein bisschen die Komik in der Situation, gerade die Amerikaner könnten hier eine entscheidende Rolle einnehmen, weil die einen sehr großen Einfluss auf die Kurden in Nordostsyrien haben und auch bisher immer gefordert haben, dass Herkunftsstaaten wie Deutschland ihre Staatsangehörigen zurücknehmen. Die könnten hier eine Vermittlerrolle spielen, aber so weit sind wir noch nicht.
Über die Situation von IS-AnhängerInnen in kurdischer Gefangenschaft war das Volkmar Kabisch, Journalist beim NDR. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alte und zu einfache Passwörter, Apps nicht geupdatet und. Wir haben am Dienstag hier im Update in Deutschlandfunk Nova drüber gesprochen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt, jeder und jede Zehnte in Deutschland surft ohne großartigen Schutz vor Angriffen im Netz. Jetzt gibt es neue Zahlen, die zeigen, das kann sich rächen, sowas. Stichwort Cybercrime. Die Polizei hat da im letzten Jahr so viele Fälle registriert wie noch nie in Deutschland. Maike Glass aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Von was für einer Dimension sprechen wir denn da?
Ja, von insgesamt oder besser mindestens 100.514 Fällen. Das ist die Zahl der Fälle von Cyberkriminalität im engeren Sinne, die die Polizei letztes Jahr registriert hat. Und wenn man das so mit den Zahlen vom Jahr davor vergleicht, gibt es dann einen deutlichen Anstieg um über 15%. Und insgesamt war die Zahl der gemeldeten Fälle noch nie so hoch.
Du hast es eben kurz gesagt, Cyberkriminalität im engeren Sinne. Was bedeutet das konkret? Ich glaube, das müssen wir nochmal aufdröseln, was da alles dazugehört.
Ja, also ganz klassisch sind ja so Spam- oder Phishing-Mails, die wahrscheinlich jeder oder jede schon mal bekommen hat. Damit versuchen die Kriminellen dann halt Daten von uns zu bekommen, Passwörter, Mailadressen, Logins. Und damit kann man auch ein ziemliches Geschäft machen. Auf der deutschen Internetseite weleakinfo.de sind zum Beispiel im letzten Jahr 12 Milliarden Datensätze angeboten worden. Anfang dieses Jahres wurde die Seite dann aber von FBI und BKA hochgenommen.
Das war diese Seite, wo man persönliche Daten von Menschen aus Politik und Öffentlichkeit kaufen konnte. Aber so ein Datenklau ist ja dann wahrscheinlich nur der Anfang, oder?
Ja, absolut. Das BKA, das sagt, der größte Schaden, der entsteht durch Malware oder Run-Software. Also Schadsoftware, die sich unbemerkt auf deinem Rechner installiert, zum Beispiel dadurch, dass du einen Link in einer Spam-Mail anklickst oder halt ein Programm im Netz von einer unsicheren Seite runterlädst.
Was passiert denn dann, wenn so eine Schadsoftware auf meinem Rechner ist?
Einiges leider. Also viele Programme lesen auch erstmal nur die Daten aus oder schalten sich dann aus der Ferne auf deinen Computer, um zum Beispiel dein Online-Banking zu manipulieren. Oft wird die Software dann aber auch genutzt, um Druck auszuüben und richtig zu erpressen. Dann wird wichtige Daten und Infos verschlüsselt und dann wird ja quasi Lösegeld für die Freischaltung gefordert.
Sowas haben wir gerade gesehen in Düsseldorf bei der Uniklinik. Da wurde das komplette IT-Netzwerk durch einen Hackerangriff lahmgelegt und da wurde eben auch Lösegeld gefordert. Im letzten Jahr gab es auch noch einen Fall beim Roten Kreuz. Das wurde mit einer Schadsoftware angegriffen. Mehrere Finanzämter gab es auch, die von der Malware attackiert worden sind. Unis in Regensburg und Gießen und. Trifft Cyberkriminalität eher sowas wie solche Einrichtungen oder Unternehmen als Privatpersonen?
Ja und nein irgendwie. Also das BKA sagt, jeder kann angegriffen werden, niemand ist sicher vor Cyberangriffen. Wenn man sich aber den aktuellen Begriff jetzt mal anschaut, dann macht es schon den Anschein, als hätten die Angreifer vor allem ja Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im Visier. Der Branchenverband Bitkom, der schätzt zum Beispiel auch, dass letztes Jahr rund 75% aller Unternehmen in Deutschland Opfer von Cyberattacken geworden sind. Und sagt auch, im letzten Jahr ist der Wirtschaft durch solche Attacken ein Schaden von 100 Milliarden Euro entstanden.
Wir sprechen über den Bericht von 2019. Was ungewöhnlich ist, das BKA hat jetzt schon einen Zwischenbericht für dieses Jahr vorgelegt mit dem Schwerpunkt Corona und Cyberkriminalität. Wie hängt das denn bitte zusammen, Maike?
Also die Behörden, die haben erkannt, dass mit Beginn der Corona-Pandemie auch so ein bisschen ja neue Cybercrimes aufgekommen sind. Zum Beispiel haben wir mitbekommen, gefälschte Internetseiten, um Soforthilfe zu beantragen oder gefälschte Zoom-Download-Links oder Corona-Apps, die am Ende nichts anderes waren als Schadsoftware. Also die Bandbreite ist groß. Besonders verbreitet sind da aber wohl Phishing-Mails, die so tun, als kämen sie von Gesundheitsämtern, Arbeitsagenturen etc. und häufig irgendwas mit Corona im Titel haben. Und Google hat da Zahlen zu öffentlich gemacht. Im April haben sie gesagt, dass pro Woche weltweit ca. 18 Millionen solcher Phishing-Mails mit Corona-Narrativen blockiert worden sind.
Laut dem aktuellen BKA-Bericht wurden im letzten Jahr so viele Cyberangriffe registriert wie noch nie, mehr als 100.000 Stück. Und die Dunkelziffer, sagen alle Expertinnen und Experten, die wird noch deutlich höher liegen. Infos dazu waren das von Maike Glass aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt Lawinensuchhunde, Drogenspürhunde, Blindenhunde. Gerade werden ja sogar Hunde in Finnland getestet, die erspüren können, ob wer Corona-positiv ist. Wenn wir an außergewöhnliche Tiere denken, die irgendwie was Tolles können, dann denken wir wahrscheinlich als erstes an Hunde. Aber das ist gemein und ungerecht, denn es gibt da noch andere Tiere. Vor einigen Tagen wurde eine Ratte mit einem Orden ausgezeichnet für ihre heldenhaften Taten. Die Ratte heißt Magawa und sie ist eine ausgebildete Landminensuchratte, die in Kambodscha schon viele Minen erschnüffelt hat. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt hat sich diese und weitere Geschichten von tierischen Helden für uns mal angeschaut und auch mal gefragt, wofür sind eigentlich so eine Tierverdienstorden gut? Johannes, erstmal lass uns über Magawa reden, diese Ratte. Mhm. Wie läuft das mit der Minensuche?
Also Magawa ist eine Riesenhamsterratte. Die sind, wie der Name schon sagt, ein bisschen größer als andere Ratten. Und sie ist darauf trainiert, TNT zu riechen. Dieses TNT steckt nämlich in den Landminen. Sie wird dann über so eine Art Leine über das Gebiet geführt, wo sie die Minen suchen soll. Und wenn sie dann eine gefunden hat, dann schabt sie so mit ihrer Pfote leicht über den Boden. Und damit zeigt sie dann an, Achtung, hier ist was.
Das ist wahrscheinlich für eine Ratte auch nicht so gefährlich, wie das für Menschen wäre, die Minen suchen, ne?
Ja, genau. Die Minen explodieren nicht, wenn die Ratte drüber läuft, weil eine Ratte dafür einfach zu leicht ist. Sie ist aber auch viel schneller, die Ratte. Also zum Vergleich, ein Mensch mit einem Metalldetektor, der braucht ungefähr 4 Tage, um so eine Fläche nach Minen abzusuchen. Und zwar eine Fläche, die so groß ist wie ein Tennisplatz. Also echt aufwendig das Ganze, auch weil mit dem Detektor dann immer mal wieder so andere Metallteile gefunden werden, die jetzt gar nichts mit Minen zu tun haben. Magawa, die Ratte dagegen, schafft die gleiche Fläche in einer halben Stunde. Ja, die hat insgesamt schon 39 Landminen aufgespürt und auch etliche andere Sprengkörper im Boden. Und dafür hat sie jetzt eben als erste Ratte in der Geschichte die sogenannte PDSA Gold Medal, eine Goldmedaille, bekommen. Das ist der höchste Orden für Tiere in Großbritannien, vergeben von einer britischen Tierschutzorganisation.
Herzlichen Glückwunsch nochmal, Magawa, von uns auch. Mhm. Welche Tiere haben sonst noch so einen Tierorden bekommen?
Also die allermeisten sind tatsächlich Hunde und da sind echt beeindruckende Geschichten dabei. Zum Beispiel Polizeihunde, die erst von Kriminellen mit Messerstichen verletzt wurden, dann aber die Verbrecher trotzdem noch weitergejagt und gestellt haben. Oder auch ein Hund, der in Südafrika hilft, Wilderer zu schnappen, indem er deren Fährte nämlich verfolgt, dann im Busch. Auch der hat vor einigen Jahren diese Gold Medal bekommen und der Schauspieler und Comedian Ricky Gervais war da der Laudator.
For your bravery and dedication, you are the latest animal hero to receive the PDSA Gold Medal. Thank you and well done. Good boy. Good boy. Yes, you are.
Ja, sind aber auch Haustiere unter den Preisträgern, zum Beispiel der Hund Teddy, der einem 5-jährigen Mädchen das Leben gerettet hat. Das Mädchen war zu Hause in den Wäschetrockner geklettert und hat die Tür des Trockners von innen zugezogen und dann ist tatsächlich auch das Programm des Trockners gestartet. Und Teddy, der Hund der Familie, hat das gesehen und hat mit seinem lauten Bellen dann die Mutter zu Hilfe geholt, die das Mädchen dann befreien konnte. Aber neben diesen vielen Hunden gibt es auch, Achtung, einige Tauben, die sich verdient gemacht haben.
Tauben? Also die Vögel, die da in der Stadt rumfliegen, was haben die Tolles geleistet? Mhm. Mal nicht alles vollgekackt?
Nee, die haben was im Kampfeinsatz geleistet. Dafür gibt es nämlich spezielle Kriegsorden in Großbritannien und auch in den USA, also extra für Tiere. Ziemlich bekannt geworden ist zum Beispiel die Brieftaube namens Cher Ami. Die ist in den USA fast sowas wie eine Nationalheldin. Im Ersten Weltkrieg waren ja in Europa auch US-Truppen im Einsatz in Frankreich. Und da gab es 2 verschiedene US-Trupps, die sich versehentlich gegenseitig beschossen haben. Also die haben quasi auf ihre eigenen Leute gefeuert. Einem amerikanischen Major ist das dann irgendwann aufgefallen. Er hat die Brieftaube, also Cher Ami, losgeschickt mit der Nachricht, Feuer sofort einstellen. Und das hat dann auch tatsächlich funktioniert, geklappt. Das Schlimmste wurde verhindert, aber Cher Ami wurde bei ihrem Botenflug verletzt, ist dann später auch dran gestorben und heute steht sie aber für alle sichtbar ausgestopft im National Museum of American History. Und für ihren Einsatz hat die Taube dann eben auch sogar mehrere militärische Orden bekommen.
Das ist ja irgendwie eine tolle Sache, Orden für Tiere, die was Tolles geleistet haben. Gibt es bei uns in Deutschland so Preise auch?
Nee, also ich habe zumindest nichts gefunden und auch Henriette Mackensen kennt keinen solchen Preis. Henriette Mackensen arbeitet als Tierärztin beim Deutschen Tierschutzbund und findet solche Auszeichnungen grundsätzlich gut, sagt sie, weil die ja eben Aufmerksamkeit auf die besonderen Leistungen von Tieren für Menschen richtet. Aber sie sagt auch, es ist natürlich trotzdem wichtig, dass die Tiere dann auch gut behandelt und jetzt nicht überfordert werden, während sie da ihre wichtigen Aufgaben erfüllen.
Da kann schon auch ein permanenter Stress dann entstehen bei den Tieren. Also die brauchen Ruhepausen. Die brauchen trotzdem alles, was zu einer artgerechten Haltung gehört, wie ausreichende Bewegung oder Artgenossen. Also dem muss man trotzdem gerecht werden.
Ja, bei der Ratte Magawa, die ja nach Landminen sucht, soll das so sein. Also sein Hauptbetreuer da in Kambodscha, wo sie im Einsatz ist, sagt, Magawa arbeitet sehr schnell und entschlossen, aber sie ist auch die Erste, die bei einer Pause mal ein kurzes Nickerchen macht.
Johannes, ich glaube, wir brauchen in Deutschland auch so einen Tierpreis. Auf jeden Fall. Das hätte wahnsinnige Einschaltquoten.
Ich fände es auch nicht schlecht.
Ja, vielleicht können wir da mal was machen. Ne? So eine Produktionsfirma gründen und so. Zuschauer hätten
der
wir.
Der Deutschlandfunk Nova Tierpreis. Oder so.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manipulieren und manipulieren lassen. Das sollen vier Männer getan haben, die ab heute in München vor Gericht stehen. Deutschlandfunk Nova hier, das Update. Es geht um den Dieselabgasskandal, in den der VW-Konzern und VW-Tochter Audi verwickelt sind. Es geht um drei Männer, die als Motorenentwickler die illegale Abschalteinrichtung der Dieselmotoren entwickelt haben sollen. Und es geht um einen vierten, der davon gewusst haben soll und die Fahrzeuge weiter in den Verkauf geschickt haben soll. Rupert Stadler, ehemaliger Audi-Chef.
Rupert Stadler wird vorgeworfen, dass er ab September 2015 von den Manipulationen gewusst hat und veranlasst hat, dass weiter Fahrzeuge mit entsprechenden Motoren verkauft werden, beziehungsweise es nicht unterbunden hat, dass die verkauft werden.
Sagt Andrea Meyer von der Münchner Staatsanwaltschaft. Heute für uns beim Prozess auf Takt dabei war Johannes Lenz. Johannes, dieser Prozess ist ja ziemlich spannend. Es geht um den Vorwurf der absichtlichen Manipulation und verhandelt wird in einem Gefängnis. Welchen Eindruck haben denn die Angeklagten auf dich gemacht?
Ja, der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler, wohl der prominenteste Angeklagte, der ist jetzt 2,5 Jahre etwa aus der Öffentlichkeit verschwunden, heute also das erste Mal wieder zu sehen. Und auf mich hat er beim Ankommen hier vor dem Gefängnis Stadelheim, in dem sich der Gerichtssaal befindet, doch sehr angespannt gewirkt. Dann später im Gerichtssaal ist er ganz cool geblieben. Äußerlich gibt er nicht mehr den toughen Top-Manager. Er hat sich seine weißen Haare ein bisschen länger wachsen lassen, er macht einen softeren Eindruck. Aber für ihn ist es heute doch auch eher glimpflich ausgegangen. Er hat höchstens unterlassen, etwas zu tun. Man kann ihm wohl kein aktives Vergehen nachweisen. Und die anderen Angeklagten, Ingenieure, Motorenentwickler, die haben sich heute zwar gelassen gegeben, aber sie haben wohl doch eher mehr zu befürchten.
Ich habe es ja gerade gesagt, die Angeklagten sollen Betrugssoftware entwickelt bzw. durchgewunken haben. Was wird ihnen noch vorgeworfen?
Der Rupert Stadler, der Ex-Audi-Chef, dem wird neben Betrug auch mittelbare Falschbeurkundung, wie sich das nennt, und strafbare Werbung vorgeworfen. Er soll also im Klartext nach Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 den Verkauf von Dieselfahrzeugen in Europa und in den USA nicht gestoppt haben. Audi hatte so nebenbei noch bis ins Jahr 2018 eben Dieselfahrzeuge verkauft, in denen die deutschen Behörden unzulässige Abschalteinrichtungen gefunden haben. Die hatten wiederum die Folge, dass in den betroffenen Dieselfahrzeugen auf der Straße, dass dort wesentlich mehr Emissionen rausgegangen sind als auf dem Prüfstand. Und neben Rupert Stadler, da müssen sich eben auch, wie du schon sagst, drei weitere Ingenieure vor Gericht verantworten, darunter der ehemalige Audi-Motorenchef und Ex-Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz. Und er und die anderen Angeklagten, die sollen 2009 die Manipulationen der Abgaswerte von Dieselfahrzeugen veranlasst haben. Also als der Staatsanwalt diesen Punkt vorgelesen hat, vorhin im Gerichtssaal, da hat Hatz ganz energisch den Kopf geschüttelt. Während die Staatsanwaltschaft bei Stadler also von einem Vermögensschaden in Millionenhöhe ausgeht, sollen die drei anderen Angeklagten einen Schaden von über 3 Milliarden Euro verursacht haben.
Diese ganze Sache ist ja wahnsinnig komplex, wahnsinnig kompliziert. Wie will die Staatsanwaltschaft denn versuchen, das zu beweisen?
Das Klären der einfachen Frage, wer wusste wann von was, diese Frage ist tatsächlich sehr schwierig zu beantworten. Und die Staatsanwaltschaft will das in einem hochkomplexen Verfahren klären, bei dem das Gericht viele Zeugen aus den unterschiedlichen Abteilungen aus dem Unternehmen anhören wird, um eben nachvollziehen zu können, wer hat wann was gewusst, veranlasst, vielleicht auch gedeckt. Und dann wird das Gericht tief in die technischen Details der Dieselmotoren eintauchen müssen und auch in die Software, die verbaut wurde. Über 300 Zeugen will sie außerdem einladen, die Justiz, und unter anderem auch aus den USA. Und wir sehen es schon allein an der Anklageschrift, 92 Seiten sind das, die die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte heute vorgelesen haben. Es braucht seine Zeit.
Das heißt, dieser Prozess wird wahnsinnig lange dauern. Welche Strafe könnte denn dann am Ende stehen?
Ja, wahnsinnig lange, das heißt in Zahlen über 180 Verhandlungstage sind da angesetzt, und was dann da am Ende steht, für Rupert Stadler sieht es gerade zumindest etwas besser aus. Er hat höchstens unterlassen, etwas zu tun, sagt das Gericht. Kein aktives Vergehen kann man ihn wohl nachweisen. Aber im Raum stehen auch für die anderen Angeklagten Haftstrafen von 6 Monaten bis 10 Jahren. Für den Ex-Audi-Chef Stadler kommt das Hauptstrafmaß von 10 Jahren wohl nicht in Frage. Aber wohl Stand heute eher für die anderen Angeklagten. Die haben da mehr zu befürchten.
Prozessauftakt zum Dieselabgasskandal. Aus München war das für uns Johannes Lenz. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Plötzlich war alles schwarz, rot, gold und schlant war überall. 2006 war das. Deutschlandfunk Nova hier das Update. Ihr erinnert euch vielleicht, das hatte mit Fußball zu tun und so. Und die Nationalfarben waren auf einmal da. Und Leute waren geschminkt und hatten Schals an und. Das war vor der AfD und das war das erste Mal, dass so viele Leute so eine Fahne einfach so mit sich rumgetragen haben und das keinem komisch vorkam. 14 Jahre später ist das alles anders und vor allen Dingen nicht mehr so einfach. Die Fahne taucht auf bei rechten Demos, bei Corona-Leugnern. Der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière sagt, wir können uns das nicht bieten lassen, dass die die Fahne kapern und schlägt vor, dass alle Menschen, die am 3. Oktober, also am Tag der deutschen Einheit, ein Zeichen der Nationalfarben bei sich haben, dass die dann umsonst mit Bus und Bahn fahren dürfen oder umsonst ins Museum gehen dürfen. Aber ist es wirklich eine gute Idee? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch hat sich mal umgehört, ob wir als Gesellschaft so ein Symbol überhaupt brauchen.
Ich finde es wichtig, dass wir die Nationalfarben in die Mitte der Gesellschaft zurückholen.
Also einfach mal alle so tun, als wäre wieder WM 2006. Und alle hätten Deutschland-Tüte, Deutschland-Wangen, Deutschland-Autospiegel, Überzieher, Deutschland-Fähnchen und was es nicht alles gab. Muss das aber echt sein?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es ist okay, wenn das jemand machen möchte, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt machen.
All die Accessoires wieder auspacken, die 2006 die Fanmeilen geprägt haben. Ihr haltet davon?
Nichts, weil das Denken total veraltet ist.
Ich assoziiere das immer mit dem Fußball. Deswegen weiß ich nicht, ob das momentan so viel Sinn macht, das auf die Backen sich zu kleben.
Naja, und da wäre ja noch die Sache, dass es 14 Jahre später in Deutschland die AfD und Pegida gibt.
Wenn man die Flagge sieht im öffentlichen Raum außerhalb von Staatsfeierlichkeiten, denkt man leider oft nur noch an die Rechten.
Das sagt Irene Götz.
Ich bin europäische Ethnologin und Kulturwissenschaftlerin an der LMU München und ich habe mich seit Jahren beschäftigt mit dem Wandel des Umgangs mit dem Nationalen in Deutschland.
Und sie sagt, vor allem auf diesen Montagsdemonstrationen in der DDR steht diese Flagge für etwas Positives.
Schwarz-Rot-Gold war ja ursprünglich mal ein Freiheitssymbol und das wird pervertiert von den Rechten.
Björn Höcke, der setzt sich 2015 mit der Deutschlandfahne in Günter Jauchs Talkshow. Und neben den Reichsflaggen tragen die Demonstranten vor dem Reichstagsgebäude Ende August in diesem Jahr auch Deutschlandfahnen über die Schulter.
Diese Unschuldsvermutung, die ist einfach ein Stück weg inzwischen.
Für manche, darunter auch Thomas de Maizière, ist all das kein Grund, dieses nationale Symbol den Rechten zu überlassen.
Ich war lange Jahre in den USA und was da für ein Patriotismus gelebt wird, finde ich, sollte man sich in Deutschland auch nicht schämen. Da darf man sich gerne mal eine Flagge auch ins Gesicht halten.
Irene Götz findet auch,
dass man ein Stück weit das Feld zurückerobert, das finde ich schon eine gute Idee. Aber hier leben,
nein, danke. Aber brauchen wir als Gesellschaft so ganz grundsätzlich überhaupt so ein Symbol?
Symbole können natürlich die Leute zusammenbringen.
Das sagt Martin Sückefeld. Er ist Ethnologe an der LMU in München. Und er meint, das Schwierige an Symbolen ist, dass jeder sie anders deutet. Die Menschen auf den Montagsdemonstrationen, die haben darin eben ein freiheitliches Symbol gesehen. Die anderen, die Pegida-Demonstranten, die Reichsbürger und die Rechten, die wollen sich damit abgrenzen.
Man muss gleichzeitig auch mitbedenken, dass Symbole immer das Gegenteil auch leisten, nämlich auch Leute ausschließen.
Und das kann dann wirklich auch das grundsätzlich Schwierige sein an solchen Symbolen. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Fahne in Deutschland eben von den Rechten zurückerobert wurde.
Die Frage ist natürlich, soll so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt vor allen Dingen über Symbole hergestellt werden? Und man kann sich auch fragen, also ist eine Gesellschaft überhaupt in erster Linie eine Nationalgesellschaft, die dann eben über nationale Symbole zusammengehalten werden soll? Oder gibt es andere Dinge, wie zum Beispiel gesellschaftliche Teilhabe?
Naja, und dann wird es direkt ziemlich kompliziert.
Wahrscheinlich braucht man auf jeden Fall immer auch Symbole, um überhaupt etwas auszudrücken. Weil man kann nicht immer alles erklären. Ne? Dann braucht man ja einfach viel zu viel Zeit und viel zu viele Sorte. Insofern kommt man wahrscheinlich über Symbole nicht herum.
Und deshalb meint Martin Sückefeld, dieses eine konkrete Symbol, schwarz-rot-gold, den Rechten zu überlassen, das gehe irgendwie wirklich nicht. Und trotzdem sagt er gleichzeitig,
ich würde mir jetzt nicht unbedingt die deutsche Fahne weder auf die Backe malen noch auf den Schreibtisch stellen. Nicht, dass ich jetzt was gegen Deutschland hätte, aber ich habe halt ein komplizierteres Verhältnis zu meiner nationalen Zugehörigkeit als zum Beispiel Björn Höcke, denke ich mal.
Das war's vom Update-Podcast. Ihr wisst ja, mehr zum Hören findet ihr auf deutschlandfunknova.de oder in der App DLF Audiothek. Ich bin Paulus Müller. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.